starstruck, dass du nicht weißt, was du sagen sollst oder dich sehr in der Defensive fühlst. Das bist du nicht, ne?
Nee, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe mehr Angst vor der Parkplatzsuche, wenn ich zum Ikea fahre, als davor, dass ich irgendwie so ein Promi...
Manchmal ist das
berechtigt. Ja, ich weiß nicht, warum das liegt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin nie Fan. Ich bin eher Fan der Sache. Ich bin großer Musikfan, großer Fußballfan, großer Fan von Kultur, von Kino. Das Werk finde ich größer als den Autor und die Autorin.
Willkommen zu Talk Talk. Das ist André Bosse. Er ist Kulturjournalist und hat in den vergangenen 20 Jahren hunderte Interviews geführt, unter anderem mit Beyoncé, Nick Cave, PJ Harvey oder Marina Abramovic. Und was er da vorhin gesagt hat, das klingt witzig, ist es aber nicht nur, denn es erzählt von seiner Haltung in diesen Interviews, seiner Herangehensweise. Und genau darüber haben wir gesprochen, wie er arbeitet, sich vorbereitet, was er wärmstens empfiehlt und wovon er dringend abrät, wenn man ein gutes Interview führen möchte. Vielleicht hätte ich ihn ja mal nach seinen Tricks fragen sollen, bevor wir miteinander sprechen. Es gab ein Interview zwischen Georg Stephan Troller und dem Dichter Thomas Brasch. Und da sagte Brasch zu ihm: Sie, Troller, Sie sind der Kellner, die Zuschauer sind die Gäste und ich bin das Schnitzel. Hast du manchmal das Gefühl, dass du Menschen, mit denen du sprichst, gewissermaßen mundgerecht für das Publikum zubereitest?
Also der Kellner ist ja in einem Lokalkontext schon jemand mit einer ziemlichen Macht ausgestattet. Ne? Er ist ja derjenige, der darüber entscheidet, bekommt der Gast das Schnitzel oder das Bier, ja, nein. Deswegen ist das Bild des Kellners gar nicht mal so schlecht. Wahrscheinlich ist der Kellner aber dann doch wieder relativ machtlos, weil er muss ja gucken, was die Küche ihm so gezaubert hat. Sprich, er kann ja nicht das irgendwie ändern, der bringt es ja nur hin. Das wäre so, wenn ich als Interviewer quasi nur Fragen stelle, die jemand anderes sich ausgedacht hat und die ich an diesen Menschen ranbringe. Deswegen ist vielleicht meine Rolle eher die des Kochs und Kellners, der das, was er servieren will, zunächst selbst zubereitet, also aus der Neugier heraus Fragen entwickelt und diese dann auf eine möglichst gute Art dem Gast, dem Interviewpartner serviert, damit der daraus dann eine gute Antwort machen kann, was dann in diesem Bild sozusagen das Essen, das Genießen, das Verdauen wäre. Und die anderen Leute im Restaurant gucken dabei zu und denken sich so, ah, das ist spannend zu sehen, was da passiert zwischen dem Koch-Kellner und dem Gast.
Ich glaube, Brasch wollte damit sagen, dass Troller doch sehr wahrscheinlich jetzt dieses Interview führt und Material zusammenschneidet, dass so das typische Thomas-Brasch-Bild entsteht, der Revoluzzer, der Kettenrauchende und Weintrinkende, der da sitzt, an der Welt verzweifelt. Also es eigentlich schon klar ist, wer dieser Brasch sein wird am Ende dieses filmischen Porträts. Hast du das manchmal, dass du dich dabei ertappst, wenn du Gäste interviewst, ah, jetzt entspreche ich doch wieder diesem Nick Cave-Klischee oder diesem PJ Harvey-Klischee oder dem Jan Böhmermann-Klischee?
Ich glaube, diese Gefahr ist dann da, wenn ich mich dafür entscheide, ein Porträt zu schreiben. Ich bin kein großer Freund von Porträts, weil man dann wirklich merkt, dass entweder der Autor, die Autorin ganz gezielt etwas ändern will. Also ich möchte jetzt mal Brasch als lebensfrohen Familienvater beschreiben, der Yoga macht und Äpfel isst. Oder ich greife halt in diese Klischeekiste und mache halt dann als Künstlerbild daraus. Deswegen, das Interview als reines Frage-Antwort-Format ist deswegen sehr gut, finde ich, weil man da ja im Prinzip nur seine Fragen hat und dann Antworten bekommt und diese Antworten ja die Überraschung in den Antworten angelegt sein kann. Und dann ist das Klischee generell schon mal ausgegrätscht.
Setzt aber voraus, dass man eben nicht mit zu vielen vorgefertigten Fragen reingeht ins Gespräch, sondern wenn du sagst, naja, die Antworten sind ja eigentlich so dieses belebende, vielleicht auch manchmal chaotische Moment, dass man Fragen aus den Antworten entwickelt.
Genau, wenn ich also eine Frage stelle, er überrascht sich als leidender Künstler und er sagt, nee, tut mir leid, aber ich bin kein leidender Künstler, dann kann ich natürlich alle weiteren Fragen, die das leidende Künstlerthema haben, in die Tonne kloppen. Was aber natürlich erstmal vielleicht mal für Menschen mit weniger Erfahrung ein Problem sein kann. Und man denkt, was mache ich denn jetzt? Jetzt habe ich ja noch 2 Stunden mit Thomas Brasch hier am Tisch und habe diese ganzen Fragen nicht mehr. Andererseits ist das ja ideal, weil ich habe ja sozusagen dieses Erstklischee direkt mal ausgegrätscht bekommen, habe natürlich dann diese Chance, ganz, ganz viele andere Themen auf die Agenda zu bringen. Muss natürlich dann auf jeden Fall zuhören und bereit dafür sein, die Fragen zu ändern.
Du bist ja seit 20 Jahren bei Galore. Du warst mal Chefredakteur, jetzt bist du Textchef schon längere Zeit und führst auch selbst sehr viele Interviews. Weißt du eigentlich, wie viele du inzwischen geführt hast?
Ja, das kann man gleich ziemlich einfach hochrechnen. Das sind 20 Jahre. Da gibt es dann meistens so 10 Ausgaben im Jahr, in denen ich 1 bis 2 Interviews habe. Also 1,5 mal 10 sind 11,5 pro Jahr mal 20. Jetzt kann man sich das ungefähr ausrechnen. Also eine ganze Menge.
Gibt es eins, das besonders hängen geblieben ist?
Ja, zwei Aspekte spielen eine Rolle. Einmal natürlich der Ort. Also ich habe Tom Waits getroffen in so einem kleinen Diner in der Nähe von San Francisco, da wo er lebt. Und natürlich ist Tom Waits eh schon mal fantastisch, aber noch in so einem wirklich wie aus so einem Jim Jarmusch-Film gefallenen Diner. Und Tom Waits hat da irgendwie immer seinen Kaffee trinkt. Und es war natürlich ein Setting, was natürlich fantastisch war. Ne? Also, einmal kann natürlich das Setting einen total mitnehmen. Natürlich ist es immer spannender, Menschen in New York zu sprechen, als via Zoom. Das ist ja nun mal de facto so. Dennoch gibt es natürlich auch bei Zoom immer wieder Interviews, wo man sich denkt so, wow, das ist interessant und überraschend und einnehmend. Ich finde zum Beispiel, dass ich habe schon ein paar Mal gesprochen mit Dave Gahan von Depeche Mode, dem Sänger. Dem gelingt es, innerhalb von einer halben Stunde direkt so eine Atmosphäre zu schaffen, in der man sich total wohlfühlt. Der ist immer vom gleichen Setting, so eine Skulptur, die im Hintergrund dann steht bei ihm in der Wohnung oder sowas. Also es ist immer das gleiche Bild. Und er schafft es halt, sehr, sehr schnell eine Atmosphäre aufzubauen, dass man direkt auch wirklich intensiv und tiefer gehende Fragen stellen kann. Und das finde ich natürlich sehr spannend, weil ich bin überhaupt kein Freund des Smalltalks. Ich sage immer, wenn jüngere Kolleginnen oder Kollegen sagen, erstmal so 5 Minuten lang mal so Warm-up-Fragen stellen. Nee, finde ich immer ganz furchtbar, weil das ist Zeit verloren. Man ist selber so ein bisschen eingelullt ein bisschen müde vom Smalltalk. Also direkt rein. Und wenn dann jemanden hat, wie Dave Gahan von Depeche Mode, der auch dann sofort mitmacht, schon bei der ersten Antwort schon wirklich was sagt, und man denkt so, wow, das ist aber ganz schön die Tiefe, ist das natürlich sehr, sehr dankbar.
Nochmal zu Tom Waits. Weißt du noch, wie das Gespräch losging? Wie du reingekommen bist?
Ja, das war so, dass Tom Waits mir erstmal ein Geschenk übergab. Und zwar gibt Tom Waits allen Interview-Gästen, die er da empfing in diesem Diner, ein Geschenk mit. Und zwar bei mir war das ein kleines Büchlein, so ein vergilbtes Büchlein über das Straußenei als Kunstobjekt. Also Interviews sind ja immer auch Tricksereien. Und wenn halt jemand wie Tom Waits einem dann ein Buch schenkt, ist man natürlich erstmal so ein bisschen beruhigt und man direkt weiß so, ah, der ist das auf jeden Fall nicht. Das ist kein Reibeisen-Charakter, der jetzt einen hier gleich in die Pfanne haut. Der ist aber sehr, sehr wohlwollend und liebenswürdig. Und gibt mir sogar ein Geschenk mit. Wie toll ist das denn? Und dann muss man aufpassen, dass man dann nicht in so eine Falle tat, dass man dann zu sehr von sich selbst gerührt ist. Wenn er trotzdem halt dann da Fragen stellt, die zwar diesen Ort mit aufnehmen, also schon auch dieses Diner und dieses, warum dieses Straußenbuch und so alles irgendwie auch mit thematisieren, aber man irgendwie trotzdem immer denkt, so, das muss jetzt aber auch spannend sein für die Menschen, die es halt zu Hause in Deutschland lesen. Und das ist, glaube ich, die hohe Kunst, dass man sich nicht von sich selber so, dann so erhöht und dann so eine Art von, jetzt ich hier und toll, sondern immer denkt, ich bin jetzt eigentlich nur hier, weil ich das Glück habe, dass genug Menschen Galore kaufen und deswegen halt ich den Auftrag bekommen habe, zu Tom Waits zu fahren. Ohne diese Menschen in Essen und Duisburg wäre ich nicht hier. Und dann halt dann immer versuchen, auch dann deren Neugier, was wollen die eigentlich von Tom Waits wissen, die sozusagen immer hauptsächlich im Kopf zu haben.
Sprich, also eben nicht zu nett zu sein und auch nicht Fan zu sein, sondern eher, ja, dagegen zu gehen?
Das ist in so einem Kulturinterview, wie ich es mache, dann schon schwierig, weil ich ja jetzt nicht in diesem Augenblick dann die musikalische Qualität von Tom Waits Alben da irgendwie kritisieren möchte. Ich kann natürlich mal fragen, warum das eine Phase war, die mal schwächer war, aber eigentlich geht es darum, neugierig zu sein. Also nicht anti, also nicht dagegenhalten, aber auch nicht Fan zu sein, sondern einfach sozusagen die neugierigen Fragen zu stellen, die auf der Hand liegen. Und wenn halt jemand wie Tom Waits in diesem Kaff bei San Francisco da, in diesem Little Diner, Little Amsterdam hieß das Diner, da immer seinen Kaffee trinken, zu fragen, was gewinnst du denn hier? Also warum bist du jetzt in diesem Augenblick immer hier? Was für Gefühle verbindest du in diesem Ort? Warum ist der Kaffee hier besser als in deiner nebenan? Sowas halt, ne? Also dass einfach man sozusagen die Neugier laufen lässt.
Du hast ja einige deiner Gäste mehrfach gesprochen. Christine Westermann, Jan Böhmermann, Sven Regner, auch Blixer Bargeld. Ändert sich das Gespräch, wenn man sich besser kennt?
Weiß ich nicht, weil ich kenne die ja nicht besser. Es ist so, dass ich habe mit diesen Menschen dann, also mit Böhmermann jetzt insgesamt 2 Stunden verbracht, mit Sven Regner vielleicht mal 5 und mit Westermann 3. Man kennt die Menschen ja dann nicht wirklich. Man hat so ein bisschen so eine Idee, worauf es im Interview ankommt, was es für Fallstricke geben könnte. Also man kommt so ein bisschen dem Menschen auf die Spur als Antwortgeber, aber man kennt sie ja nicht wirklich. Also es gibt sogar ein paar Fälle, wo ich dann mal sage, ich mache ein Interview gerade nicht, weil ich jetzt das Gefühl hätte, nochmal mit diesen Menschen zu sprechen, da bin ich dann auch schon zu nah dran. Da habe ich dann irgendwie keine Fragen mehr, weil ich dann das Gefühl habe, letztes Mal waren 2 Stunden intensiver Austausch, jetzt gibt es zwar ein neues Buch, aber es ist auch irgendwie nicht so was wahnsinnig Spannendes. und ich es dann sogar dann lasse und dann einem Kollegen den Vorzug gebe, weil ich diese zu große Nähe dann auch eher uninspirierend finde.
Gib mal Beispiel, wer war das denn in dem Fall jetzt mit dem neuen Buch?
Es war bei Sven Regner mal der Fall, der hatte dann irgendwie jetzt dieses Buch gemacht über Humor in der Literatur und in der Musik. Und dieses Thema ist ja eh immer schon sein Thema gewesen. Das ist ja schon immer, wenn man mit ihm über die Bücher sprach, also die ganze Lehmann-Reihe oder mit der Band Alben, ist immer schon dieses Thema, welche Rolle spielt Humor, immer schon ganz oben gewesen. Jetzt gab es dieses Buch als quasi Destillat dieser Gedanken, die ich aber schon mit ihm mehr besprochen hatte in diversen Interviewformaten. Und dann zu sagen, jetzt treffen wir uns und sprechen nochmal darüber, war für mich irgendwie wenig sinnvoll. Da fand ich es besser, als ein anderer es macht, der vielleicht damit etwas neuere Gedanken dann zu diesem Thema reinkommt. Also diese Idee, Regner macht der Bosse immer, ist auch Quatsch, ne? Weil Regner macht der Bosse gerne, immer mal wieder, aber er muss nicht immer machen, weil immer machen ist ja auch dann irgendwann langweilig.
Aber man könnte natürlich auf die Idee kommen zu sagen, naja, ist ja irgendwie ganz gut, wenn die mich schon ein bisschen kennen, dass sie dich wiedererkennen und deswegen vielleicht von Anfang an ein bisschen vertrauensvoller sind, sich wohlfühlen und deshalb auch mehr erzählen.
Boah, ich glaube, da wird die Rolle des Interviewers überhöht. Finde ich eigentlich gerade beim Fußball, aber auch in der Politik, wo man es ja auch hat, ne, wo auch andauernd immer die gleichen Menschen interviewen oder auch im Bereich Promi-Welt dann doch eher ermüdend, wenn man merkt beim Interview hören und lesen, hast du wirklich Fragen, hast du jetzt aber nicht an den Watzko oder an den Müller, oder? Eigentlich ist es immer so ein, also außer so Fachfragen, Vertrag verlängern, ja, nein, ne? Aber es ist ja auch eigentlich nicht so wirklich spannend. Zum Beispiel am Freitag interviewe ich die Schwestern Annette und Inga Humpe. Also ich als Musikfan, was haben die mich mit ihren Bands und Projekten geprägt? Und zum ersten Mal spreche ich jetzt am Freitag und es ist komplett neu für mich und ich bin ein bisschen aufgeregt, weil zwei sehr spannende Frauen. Und das ist für mich, finde ich, viel, viel spannender. Ich glaube auch für die spannender, da auf den Neuen zu treffen, als wenn ich sagen würde, ah, jetzt ist zum 18. Mal der und der. Also dieses Neue macht es, glaube ich, da aus, gerade in diesem Kulturbereich.
Okay, du triffst die beiden, du hast jetzt schon einiges im Kopf, wo es vielleicht hingehen könnte oder welche Themen dich interessieren. Wie gehst du jetzt in der Vorbereitung vor?
Ja, das ist jetzt das Beispiel. Ich habe jetzt irgendwie schon vor 3 Tagen halt die diverse Platten bestellt von Hump und Humpe. Das ist für mich so haptischer Zugang. Ich habe diese Platte in der Hand, ich sehe die Fotos von den beiden, ich sehe, was sie da so draufgeschrieben haben, den Text kann ich nachlesen. Also irgendwie bin ich dann da in der Welt haptisch drin. Das hilft mir total, um da reinzukommen. Also Plattenkauf ist das Erste. Dann natürlich eher so langsam immer mal so Interviews zu lesen von den beiden, was sie sonst so anderswo gesagt haben. Die geben nicht so wahnsinnig viele Interviews, aber ein paar gibt es natürlich schon. Mal einen Podcast hören, um zu gucken, wie die so sprechen. Sind die irgendwie sehr schnippisch manchmal oder sprechen die extrem langsam oder schnell? Also dass man so ein bisschen so einen Eindruck bekommt, was das denn für Antworttypen sind. Und dann beginnt halt so langsam die Phase dann so mit weiter auf der Woche, so ab Mittwoch, dann werde ich dann merke, dass ich so beim Duschen oder beim Rausgehen mit dem Hund oder beim Kaffee kochen mir so die ersten Fragen überlege. Also was wäre denn so eine erste Einstiegsfrage? Was wäre denn so ein großes Thema, was auf der Hand liegen könnte, dass man so langsam sich auch dann thematisch ranpirscht? Also wirklich von der haptischen in die Welt reingehend Strategie mit dem Album käufen übers Lesen und Hören von Interviews, um so ein bisschen rauszufinden, was das für Menschen sind. Dann in die Fragestellung langsam reingleiten. Das ist so der Weg.
Und du überlegst dir schon eine Einstiegsfrage, die du nach einer kurzen Begrüßung dann auch platzierst.
Genau, das mache ich fast immer, ja. Weil sonst hat man natürlich dann irgendwie keinen Startpunkt und die überlege ich mir dann schon. Das sind dann manchmal so, dass ich so 2, 3 sogar habe und ich dann so entscheide, wie es denn losgeht, welche sich besser anfühlt. Es geht man natürlich auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist, jetzt gehe ich jetzt links rum, gehe ich rechts rum. Ah, ich gehe links rum, weil ich denke, links ist irgendwie, sieht gerade cooler aus. Und das auch bei den Fragen so ist. Ich habe dann so 2, 3 und denke mir so, ah, die ist jetzt doch gerade die beste, warum auch immer, vom Bauchgefühl her.
Und dann folgst du da auch stärker deiner Intuition, als dass du jetzt so einen rational durchgestalteten Fragenkatalog hast, der bei 1 anfängt und bei 12 endet.
Das liegt ein bisschen daran, wie man spricht. Also in diesem Kulturbereich, also jetzt bei Musik, ich kenne natürlich Humpe schon seit Ewigkeiten. Im Prinzip ist meine Frau schon angefangen, als ich zum ersten Mal mit 6 Jahren in der Hitparade Kodo gehört habe. Oder Blaue Augen. Seitdem mache ich ja schon im Prinzip Vorbereitungen dieses Interviews. Das heißt, da habe ich natürlich generell schon sehr viel Wissen, was ich mitbringe, übers Hören. Ein großer Vorteil, wenn man halt in einem Fachbereich dabei ist, wo man sich ganz gut auskennt und auch eine gewisse Erfahrung hat.
Ja, jetzt im Fall der Humpe-Schwestern oder auch mit Tom Waits, da verstehe ich das. Aber du führst ja auch Gespräche mit Menschen, die du nicht so lange kennst und wo es um ganz andere Themen geht. Gib mir noch mal ein Beispiel. Was machst du denn da? Wie gehst du da vor?
Jetzt habe ich gesprochen vor kurzem mit Silke Meyer-Witt. Das ist eine ehemalige RAF-Terroristin. Eine ganz wenigen, die wirklich auspackt und sagt, Entschuldigung, das war alles irgendwie zu kalt ein bisschen zu erklären. Ich schäme mich dafür, also wird eine sehr, sehr offene Art damit umzugehen. Dass man da natürlich dann ganz anders arbeitet, das ist dann schon sehr viel mehr ein faktisches Vorbereiten. Also man weiß einiges über die Fakten. Die müssen auch dann sitzen. Das ist auch dann, dass man dann ähnlich irgendwie dann da Sachen verwechselt oder sowas. Aber da muss man natürlich dann irgendwie dann trotzdem, wie ich finde, versuchen, dann am Ende dann auch auf Fragen zu kommen, die eher ja vom Bauchgefühl kommen. Nämlich ja, in diesem Fall, warum haben sie das damals gemacht? Obwohl sie doch schon geahnt haben, dass es irgendwie ganz schlimm ist. Das sind so auch Aspekte, die auch eine Rolle spielen.
Also in dem Fall ja dann doch ein höherer konfrontativer Anteil als jetzt in so einem explorativen Interview, ja, wo man versucht jetzt mit den Humpelschwestern ja was gemeinsam vielleicht auch zu entdecken oder Positionen offenzulegen, von ihnen zu hören, die interessant und neu sind.
Ja, wobei, es hat auch geklappt bei der Frau Meyer-Witt, denn das fiel mir beim Reden und so auf, das ist ja richtig die Ironie der Geschichte, dass diese ERF hat sich ja gegründet, um den Schrecken des Nazireiches dann irgendwie sozusagen, dass das Verschweigen der ganzen Nazi-Geschichte ging nicht, deswegen muss man jetzt also dagegen arbeiten. Aber auch mit Nazi-Methoden, dieses Hörigsein, dieses Hinrichten, das waren ja alles, das waren ja also die 1:1 Nazi-Methoden, auch dieses Verleugnen, Rechtfertigen, man kann es wirklich 1:1 dahinlegen und das ist natürlich schon echt irre, dass man denkt, man gründet sich, weil man irgendwas abgrundtief ablehnt. Und dann genau in die gleiche Falle zu tappen.
Das heißt, es war jetzt nicht klar, dass es auf diese Frage hinausläuft oder dass du es dahin steuerst.
Nee, nicht so. Das war mir nicht so ganz klar, weil das ist ja nichts Neues, das haben andere auch schon raus. Aber irgendwie, in diesem Gespräch kam das so als so eine Art von Meta-Gefühl auf dem Tisch. Eigentlich ist es doch total irre, dass das so gekommen ist. Ist das halt des Menschen Natur? Also sind wir Menschen so, dass wir immer in diese Falle tappen? Oder hätte es da auch Auswege geben können? Und was kann man anders machen? Das fand ich ganz spannend. Auch interessant natürlich, dass diese Silke Meyer-Witt, nachdem sie halt dann ERF-Terroristin war, in den Osten gegangen, hat auf Stasi-Kosten da ein neues Leben gelebt. Also sie hat quasi alles über der deutschen Geschichte, Nazi-Zeit, über den Vater, den Terrorismus und die DDR, an dieser einen Person sozusagen hat sie mitbekommen. Und diese Dame ist 1,60 groß und wirkt echt so wie die ganz nette Oma, der man ja in der Kasse im Supermarkt echt gerne auch hilft. Und das ist diese Diskrepanz, dass in diesem kleinen, zierlichen Menschen halt die ganze Geschichte Deutschlands, und zwar die üble Geschichte sozusagen, abgelagert ist.
Was machst du denn, wenn jemand nicht bereit ist, da mitzugehen oder wenn du vielleicht erwartest, jemand hat eine bestimmte Einsicht, aber die drückt er nicht aus?
In diesem Fall war es so, dass wir beide gedacht haben, es ist so, wow. Ne? Das ist dann natürlich ganz gut im Gesprächführung halt so eine Art von Peak erreicht. Wenn jetzt der andere Mensch sagt so, nee, sehe ich ganz anders und zwar so und so, ist das auch cool, dann geht es ja weiter. Dann ist ja sozusagen meine Zusammenführung in diesem Augenblick anscheinend falsch oder aus Sicht des Interviewten falsch und deswegen geht er den nächsten Schritt und macht dann weiter und das Thema geht ja weiter, ohne diesen Moment des gemeinsamen Feststellens. Kommt auch vor. Also es ist wirklich so, dass es nicht selten, dass man denkt, jetzt mal ihr erstes Album und das dritte Buch zusammenfassen, da gibt es ja eine Trilogie, das so und so und dann kommt so ein, kann man so sehen.
John Irving hat immer zu dir gesagt, ein gutes Gespräch kennt seinen Weg. Und wenn ich jetzt die letzten paar Minuten, die wir besprochen haben, zusammenfassen würde, würdest du sagen, jein, aus Sicht des Interviewers, weil man eben nicht von Hölzchen auf Stöckchen kommen sollte, möchte, sondern immer auch im Gespräch versucht, eigene Charakteristika reinzubringen.
Genau, das ist mir immer ein bisschen zu, das hört sich immer gut an, dass das Gespräch seinen Weg kennt, so eine Art von Metakraft dann das Ganze. Es gibt es zwar auch, das habe ich ja gerade erklärt, ne, dass man so schon merkt, da kommt irgendwas von außen, kommt da so ein Geist gerade oft zum Gespräch runter und dann ist alles so, gibt es so ein bisschen so eine Art von magischen Moment. Das gibt es, aber eigentlich ist das Gespräch ist das Medium und wir Journalisten sind diejenigen, die dieses Medium halt dann sozusagen dann formen und wir sind dann die das Gespräch auf den Weg geben, die dann im Prinzip durch die Vorbereitung den Weg kennzeichnen, die Wegweiser an die Strecke bauen, die Führung übernehmen und sagen, ja, Interviewpartner, du willst jetzt irgendwie rechts ab, aber nee, gehen aber links ab, aber die spannenden Fragen liegen links. Also eigentlich, das Gespräch ist nicht derjenige, die Interviewführenden geben den Weg vor, aber wir sollten immer im Kopf haben, dass das Gespräch auch mal übernehmen kann, weil halt, wenn zwei Menschen sprechen, immer wieder mal diese Magie auftauchen kann, dieses Gefühl von, da entwickelt sich gerade irgendwas Besonderes. Und das darf man natürlich nicht ungenutzt lassen.
Das hat vorhin gesagt, ganz am Anfang war es auch bei Tom Waits. Klar, man ist schon ein bisschen nervös, ein bisschen Lampenfieber. Aber starstruck, dass du nicht weißt, was du sagen sollst oder dich sehr in der Defensive fühlst, das bist du nicht.
Nee, das bin ich eigentlich gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich habe mehr Angst vor der Parkplatzsuche, wenn ich zum Ikea fahre, als davor, dass ich irgendwie so ein Promi...
Manchmal ist das
berechtigt. Ja, ich weiß nicht, warum das liegt. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin nie Fan. Ich bin eher Fan der Sache. Ich bin großer Musikfan, großer Fußballfan, großer Fan von Kultur, von Kino. Das Werk finde ich größer als den Autor und die Autorin in diesem Fall. Also lässt mich mit Seelenruhe weiterhin Smiths-Platten hören. ohne dass ich jetzt Morrissey treffen muss. Ich schaffe es immer sehr schnell, dann da auf so eine Ebene zu kommen, sind zwei Menschen, also er und ich oder sie und ich, und das ist einfach dann schnell gemacht, weil ich nicht dieses Gefühl habe, ich fühle mich da kleiner oder bin jetzt irgendwie da so ein Fan, der da jetzt nichts zu melden hat. Das habe ich nie gehabt und das ist auch ganz gut so.
Das ist garantiert gut so. Kannst du sagen, woher das kommt?
Das habe ich von meinem Vater, weil mein Vater ist auch jemand, der jede Autofahrt abgrundtief hasst, weil immer das Gefühl da ist, was denn, wenn jetzt der Wagen liegen bleibt oder was, wenn ich keinen Parkplatz finde. Der aber, wenn ich unvergessen, wie ich mal mit ihm bei Uwe Seeler war, ich bin auch großer HSV-Fan, er ist auch großer HSV-Fan, klar, mir ist beigebracht, da haben wir mal Uwe Seeler getroffen. Und das ist halt sein allergrößtes Idol. Uwe Seeler, damals erst geboren, 45, das war halt so der große Fußballer und wirklich alles, was mein Vater liebte. Und da habe ich ihn dann getroffen und mein Vater hat die Augen glänzend zwar, aber er fragt ihn noch so, trotzdem sprach er mit ihm wie mit seinem Nachbar. Und das habe ich so ein bisschen von ihm geerbt, glaube ich.
Aber dein Vater hat nichts Journalistisches gemacht?
Nein, der hat gelernt, der Schreibmaschinenmechaniker. Er ist großer Musikfan, also Freddie Quinn-Fan. Also da ist schon so ein bisschen was in diesem Kulturbereich, eine ganz andere musikalische Richtung. Aber so der Angang zu diesen Themen, das habe ich von ihm, glaube ich, mitgenommen. Wobei die echte Leidenschaft zur Musik kam über meine Mutter, weil die hat mir damals in so sehr verregneten Osterferien mal ihren Schallplattenkoffer überlassen. Und da waren so 30 Singles drin. Das war so mein großer Eintritt in die Pop-Welt. Das waren die Schallplatten meiner Mutter.
Das heißt, kann man schon sagen, es war dir relativ früh klar, dass du in den Journalismus willst.
Ja, Journalismus war immer schon klar. Immer schon so versucht, so Ereignisse in Dinge zusammenzufassen. In Listen, in Hitparaden, in Ranglisten, in Tabellen, in Statistiken. Habe dann angefangen, selber diverse Bands zu erfinden. Nur, damit ich den Cover und Songtitel malen kann. Habe dann auch Interviews mit diesen Bands quasi schon im Kopf geführt. Die Band gab es gar nicht. Ich war beides, Sänger und Interviewer der Band. Aber sowas trotzdem irgendwie gemacht. Das habe ich schon, auch das natürlich sehr früh schon eingeübt. Da war ich echt, da war ich, glaube ich, 10, 11 Jahre alt. Da war schon klar, dass das das Ding ist. War ein bisschen die Frage immer Sport oder Kultur. Und dann habe ich da Sport auch im Volontariat gemacht. Und da war für mich ein bisschen klar, dass die Sportwelt dann mir dann zu klein, zu routiniert ist und zu eingeschränkt ist. Und deswegen halt dann das Thema Musik halt dann da, oder Kultur dann halt dann doch das Bessere war.
Aber wie siehst du das dann? Ist Interview dann eher doch eine Begabung oder zumindest etwas, was sich lange bevor man damit anfängt, schon abgezeichnet hat, dass man ein Talent dafür hat, oder ist es doch ein Handwerk, was man lernen kann?
Es gibt ja Menschen, die einfach das Zuhören nicht so gut können, die dann so sofort ihre eigene Meinung entwickeln und gar nicht mehr zuhören. Das kann ich vielleicht irgendwie ganz gut. Manchmal bin ich ja schon angefangen, mit 10 Jahren schon Interviews auch im Kopf zu simulieren. Das ist ja auch schon eine ziemlich lange Vorbereitungszeit, dann bis ich angefangen habe.
Ziemlich.
Es ist, ja, andere Menschen malen halt mit 10 Jahren schon Comics und die werden dann Webdesigner oder sowas. Es gibt, also man macht ja immer so Dinge, die man als Kind schon immer einübt, ohne dass man es einüben nennen würde. Man tut einfach Dinge, die auf ein Erwachsenenleben sozusagen hinweisen könnten. Und dann ist man halt erwachsen, dann kann man das ganz gut. Und dann frage ich so, wo kann ich eigentlich schon Interviews führen? Ah, aber eigentlich habe ich schon das Ganze vor 10 Jahren schon im Kopf gemacht. Es mag auch ein Grund sein, dass man einfach schon für sich Erfahrung hat. Man ist halt auch so, wenn man halt dann selber auch entdeckt für sich, was Interviews gut macht, ist man auch schon in der Lage, sehr früh zu sagen, ah, was der da macht, das finde ich gut. Was der macht, finde ich nicht so gut. Dass man da auch so eine Art von Zuguck- und Zuhörpraktikum geht, wenn man sich genau überlegt, ah, der stellt überhaupt keine Fragen und der ist neugierig, da hackt man nach und so weiter.
Wer hat dich denn in der Hinsicht beeindruckt und geprägt als Kind?
Dieter Köthen im Sportstudio, damals ZDF, fand ich immer super, weil der immer so auf so eine ganz nette Art und Weise nachgefragt hat. Der war immer so ganz mild und hat aber trotzdem Fragen gestellt, die auch mal hart waren. Harry Valerian dagegen war immer so ein bisschen dieser bayerische, joviale Typ. Der war auch total super, aber irgendwie war der eher so vereinnehmend. Das fand ich auch okay, aber rückblickend, der bessere Fragesteller war halt Dieter Köthen damals. Und das hab ich auch schon gemerkt als 12-Jähriger, das habe ich mitbekommen. Das sind ja alles Sachen, die später, wenn es dann losgeht, im Berufsthema halt man auch nutzen kann. Ich fand immer interessant, diese Wolfgang Korun, was du noch kennst, damals bei der Sendung von Küppersbusch, Zack hieß die, der immer ganz, ganz nah rangeht an die Leute. Also wirklich so total, das würde ich nie selber machen, das kann ich nicht.
Ja, wie Michel Friedmann früher auf dieser Chaiselong.
Genau, bei dem war es aber immer so ein bisschen rhetorische Tricks, der jetzt mal weiter weg, mal näher ran. Korun war immer ganz nah dran, das fand ich faszinierend, weil ich wusste, das kann ich nicht, aber das ist trotzdem etwas, was er halt ganz gut macht. Was übrigens ich immer schon furchtbar fand, war Gottschalk. Also ich habe immer als Kind schon gedacht, wenn die Wetten wären und die Musik, das wäre super. Aber dieser ganze Talk auf dieser Couch, dieser verlängerte Smalltalk, ging mir schon als Kind auf die Nerven. Da muss schon mehr an Neugier, an Tiefe rein. Und dann kann man dann so Leute wie Bettina Böttinger, die ich halt sehr interessant finde, weil die halt auch immer schon geschafft hat, im WDR-Formaten genau diese offene Neugier auch dann zu zeigen. Das fand ich auch immer sehr schön. Und Christine Westermann, die ja immer bei Zimmerfrei, das war eine riesen Chaos-Show. Also Alsmann ist ja auch, ne, da war der Clown, da hat nur Quatsch gemacht. Dann gab es aber diese eine Insel, so 5 Minuten lang Interview mit Christine Westermann. Die schafft es immer dann aus diesem riesen Chaos rausgehen, dann mal für 5 Minuten lang einfach Ruhe reinzubringen mit guten Fragen.
Die gute Frage von Christine Westermann, ist es dann diese konkrete gut informierte Neugier, die man am Gegenüber hat? Was ist eine gute Frage?
Genau, das ist eine gute informierte, ein super Wort, gut informierte Neugier. Ich weiß einiges und aus meinem Wissen leite ich eine Frage ab, deren Antwort ich wirklich nicht weiß.
Ja.
Und wo ich dann nachher das Gefühl habe, okay, wenn ich die Antwort weiß, dann ist mein Leben ein Stück weit bereichert. Und das ist nicht nur mein Leben, sondern auch das Leben der Menschen, die zugucken oder die es lesen.
Das, was man weiß über die Person, ist dann die Grundlage. Und daraus sprießt dann eine Frage, wenn ich hinhöre.
Genau, aber aus diesem, was der andere sagt, ergibt sich ja wieder eine neue Fragestellung. Und die halt dann versuchen, zuhörend und dann denkend und dann formulierend an den Mann, an die Frau zu bringen. Das glaube ich, das ist die hohe Kunst des Interviewführens. Gelingt beileibe nicht immer, aber manchmal gelingt es und dann macht natürlich noch mehr Spaß.
Interessiert es dich überhaupt, was Interviewgäste an dir schätzen, sodass sie sich wohlfühlen, öffnen?
Gut, das weiß ich gar nicht so genau. Da ich auf keiner schwarzen Liste bin, wäre ich zumindest irgendwie niemand zu Ende irgendwie läuft. Total.
Aber wenn du auf der Liste bist, wirst du es nie erfahren. Das ist wahrscheinlich auch so.
Vielleicht ist es so. Es gab mal einmal, war ich bei Genscher in Bonn in seinem Büro zu Gast und da war ein ZDF-Team mit dabei, weil die haben irgendwas über Galore gemacht. Und da hat dann der Mann, der diese Reportage gemacht hat, Genscher gefragt, was er denn von mir als Interviewer gehalten habe. Das ist ein extrem schlimmer Moment, weil dann sitzt dann da irgendwie Genscher of all people und muss was über mich, das ist natürlich eine wahnsinnig peinliche Rollenumkehr ist. Und er meinte halt, dass ich Fragen stelle, deren Antworten ich nicht eh schon weiß. Und das ist, glaube ich, was ich ganz gut fand. Also man eben wirklich dann versucht halt nicht Fragen zu stellen, so Suggestivfrage ist ja der Fachbegriff dafür. Also ich versuche eigentlich nur meine Meinung in eine Frage so reinzupacken und dann ein Fragezeichen dran zu setzen. Ist es nicht so, das so eine Art. Und das nicht zu machen, sondern das fand ich eigentlich eine ganz schöne Definition meiner Ambition. Man darf nicht davon ausgehen, dass halt für den Interviewten, dass das ein Riesenthema ist. Wir machen da meistens also am Tag irgendwie 6, 7 Interviews und dann wird er nicht anfangen am nächsten Tag und dann sagen, so eine Hitliste aufstellen, das waren die 3, 4 Besten des Tages. Das ist ja für den dann schnell sich versendend halt. Ne?
Galore steht ja für ausführliche Gespräche mit Tiefgang, zeitlose Interviews. Wie ist denn das, wenn du so die früheren Interviews dir mal anschaust? Sind das ausführliche Gespräche mit Tiefgang gewesen, sodass sie auch heute noch interessant wirken?
Ja, ich finde schon. Das mache ich immer wieder mal auch auf Vorbereitung. Wenn ich jemanden zum zweiten Mal spreche, dann mal was Altes nochmal lesen. Und das ist meistens schon, dass man denkt, so, oh, so eigentlich ist es ganz gut. Man spricht ja in den meisten Fällen bei Galore gerade jetzt irgendwie nicht über die aktuellen Wahlergebnisse, über Trump oder über Sonstiges. Man versucht ja immer Themen zu finden, die so ein bisschen darüber hinausgehen, über diesen News kam. Und deswegen altern sie halt ganz gut, weil halt das nicht unbedingt an konkrete Ereignisse gebunden ist. Das kann man auch dann noch viele Jahre später lesen.
Wie siehst du denn so den aktuellen Status quo von lang geschriebenen Interviews und auch die Zukunft? Wollen die Leute eigentlich noch 15, 20, 25.000 Zeichen lange Textinterviews lesen?
Ja, ich glaube schon. Das merkt man daran, dass die allermeisten Interviews mittlerweile hinter der Paywall verschwinden. Das heißt, sie sind anscheinend relativ beliebt und begehrt. Und ich glaube, man sucht händeringend nach Leuten, die einem erklären können, was ist denn jetzt mit der NATO, was ist jetzt mit der KI, was ist denn jetzt mit dem Rechtspopulismus in Europa, was ist denn jetzt generell 1000 Themen, wo man einfach merkt, das ist sehr komplex und da gibt es Menschen, die das irgendwie sehr gut können und die da irgendwie Wege rausfinden, vielleicht auch mir erklären können, was das für Folgen alles haben könnte. In der Kultur genau das Gleiche, das ist, glaube ich, immer interessant, dass man einen großen Namen hat, dem lange zuhören kann, entweder beim Lesen oder beim Hören im Radio oder im Podcast. Wobei ich immer unterscheide zwischen Podcast-Interviews und Interviews, also Podcast-Gesprächen eher an Interviews. Was wir heute machen, ist ja eher ein Interview, weil ich ja Fragen von dir beantworte und kaum Gegenfragen stelle und du nicht von dir viel reinbringst. Eigentlich machst du ein Interview mit mir. Ein Podcast-Format, Medium-Podcast, aber es ist ein Interview. Es gibt natürlich auch diese Bros- und Cis-Podcasts-Gespräche, wo halt dann ja so, wie dich man sich so abcheckt gegenseitig. Das kann sehr unterhaltsam sein, zum Runterkommen, zum Zerstreuen. Ist aber natürlich kein Interview, weil man talkt zusammen, hat ein Gespräch, ein Smalltalk, das man aufnimmt. Völlig in Ordnung, aber es ist kein Interview. Ne? Wobei auch viele von diesen eher ziellosen Talk-Podcasts schon wieder aufhören, weil wahrscheinlich auch irgendwann mal denkt, so jetzt hat man aus wie mal ausgequatscht.
Nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, also das lange Interview, für das man dann ja Zeit braucht, ne, sich das durchzulesen. Und da frage ich mich schon, ob das nicht etwas ist, was langsam, aber sicher nicht mehr so relevant ist, weil, dass man einfach weniger liest und dann auch natürlich diese langen Interviews nicht mehr so gerne, weil, oh Gott, das geht über 6 Seiten.
Es gibt auch Menschen, die genau sagen, oh, ich habe jetzt Zeit, 6 Seiten, gib mir 8. Bei mir ist es mal so, es gibt für mich Phasen im Leben, wo ich halt dann total erratisch Medien konsumiere und es immer schaffe, abends eine Platte ganz anzuhören, weil ich immer denke, nee, wechseln. Da gibt es aber auch wieder Tage, Phasen in meinem Leben, wo das total easy ist, wo ich dann wirklich auch mich locker mit einem riesen Blauwahl-Buch hinsetzen kann, also ewig lesen kann, dabei Musik hören kann. Das ist immer verschieden. Galois ist auch kein Magazin, was es, also es gibt natürlich sehr viele Abonnenten, was super ist. Der ist ja immer da, wobei ich auch glaube, dass auch diese Abonnenten nicht jede Ausgabe komplett gleich lesen werden. Die werden mal eine Ausgabe haben, wo sie mal so 2, 3 lesen. Mal lesen sie alle, vielleicht sogar mal gar keins. Aber das wechselt, glaube ich, mehr als man denkt. Und es gibt ja bei jeder Bewegung immer auch so Gegenbewegungen. Und je mehr Schnelligkeit und je mehr erratisches Medienverhalten auf der einen Seite gefragt ist, desto mehr Menschen gibt es eben auch, die bewusst sagen, ich mache es gerne anders. Das ist natürlich nie ein Massenmarkt, weil auch nie ein Massenmagazin, wenn man nie eine Millionenauflage gehabt, Gott bewahre, es ist ja immer in diesem kleineren, fünfstelligen Bereich halt angesiedelt. Also es ist halt ein Nischenmagazin auf eine Art, aber halt eins, was es immer noch gibt. Und das ist ja in der heutigen Landschaft ja auch schon mal beachtlich, finde ich.
Ich finde, dass die Textfassung immer noch große Vorteile bietet. Beispiel, wenn ich Helge Schneider eine Stunde interviewe, dann ist da einfach total viel Schrott dabei. Und das will sich, bin mir sicher, eigentlich auch niemand anhören. Und dann ist es einfach mein Job, das zusammenzufassen, zu verdichten und daraus ein Best-of dieses Gesprächs, das wir geführt haben, zu schreiben. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das auch die bessere Fassung und die interessantere und die spannendere ist, als sich diese ganze Stunde Gelaber von uns beiden anzuhören. Und dann ist auch mein Job, die Perlen da rauszusuchen und die dann auch gut zu präsentieren.
Genau, das ist genau richtig. Deswegen bei Podcasts, bei so Laber-Podcast, wenn man daraus 10 Minuten das Slot machen würde, wäre super, aber das dann dauert dann 2 Stunden, das ist einfach viel zu viel Gelaber. Und das Helge ist natürlich auch so ein Typ generell, also immer Interviews, du hast ja immer so Sackgassen-Momente oder es wird albern, es wird mal ein bisschen komisch. Und da weiß man genau, Helge darf halt einfach mal 10 Minuten lang mal Quatsch erzählen oder auch mal was Komisches machen. Weil man genau weiß, das Gegenüber, in diesem Fall du, es hat dann die Aufgabe, handwerklich sauber, das halt das nicht so spannende und Quatsch machen, da einfach zu cutten.
Ich glaube, dass ein Text, ein gut geschriebener Text, den anderen Formaten überlegen sein kann. Ich finde, das merkt man auch bei WhatsApp-Audionachrichten. Dann spricht da jemand eine Minute was drauf. Wenn derjenige sich die Mühe gemacht hätte, das zusammenzuschreiben in 10 Sätzen, dann hätte ich in viel kürzerer Zeit erfasst, was er oder sie von mir will. Deswegen glaube ich oft, dass ein Text in seiner Verdichtung und in seiner Gestaltung, ne, und eine Dramaturgie, die auch drin steckt, dass der dem Audiovisuellen oft überlegen ist.
Ich finde sogar, dass die Sprachnachricht ist eine der autoritärsten Medienformen überhaupt, weil es das Einzige ist, wo der Sprechende, also der Sender ja verlangen kann, dass der Empfänger die gleiche Zeit investiert,
wie
der Sender muss. Und deswegen nerven mich Sprachnachrichten wie die Hölle. Das ist für mich echt der Keller der Kommunikation, wo ich echt schon Entfreundungen vorgenommen habe.
Ich schick dir gleich eine.
Ja, ich weiß, du bist einer von denen. Ich habe einen sehr guten Kollegen, der es immer jetzt auch macht. Der erklärt es dann auch meistens immer, warum er es gerade macht, weil er irgendwie im Auto sitzt und so. Das ist okay, aber es ist an der Grenze. Aber es ist dann meistens ein Auftrag damit verbunden. Wenn er sagt so, also, wenn mir Sprachnachricht total spannende Aufträge über irgendwelche Interviews gibt, ist es okay, dann passt das schon. Und deswegen ist das Interview halt das Gegenteil davon, weil das Interview ist halt das Angebot eines Profis zu sagen, komm mal, ich habe diesen Menschen sprechen dürfen. Und hier ist das Angebot, ich mit meinem Wissen und meinem Vorbereitungskram biete jetzt dir, liebe Öffentlichkeit, das Beste dieses Gesprächs.
Du sprichst ja sehr schnell. Zügelst du dich im Gespräch oder sagst du, na, so bin ich halt, das ist authentisch und ich lasse das auch so laufen?
Ich bemühe mich immer am Anfang ruhiger zu sprechen, langsamer, aber am Ende ist dann doch mein Tempo dann das, was rausbricht, was aber okay ist, weil man es noch versteht, hoffe ich. Im Englischen bin ich ein bisschen langsamer, aber so bin ich halt. Kann man ändern, wahrscheinlich durch Atemtraining oder sowas, aber jetzt bin ich auch, glaube ich, dann im Gespräch halt dann so ein bisschen gehemmter vielleicht, ne, und achtet man mehr auf die Atmung als auch sprechen. Und dann wird es auch komisch. Also da bin ich lieber authentisch und schnell als langsamer und nicht mehr authentisch.
Wie gehst du mit Interviewpartnern um, die sich zurückziehen oder nicht auf deine Fragen eingehen wollen?
Habe ich selten gehabt. In der Politik wäre es bestimmt häufiger der Fall, dass man sowas mal vor die Nase bekommt. In meinem Bereich ist es eher selten der Fall, weil die meisten ja schon Lust haben, über ihre Dinge zu reden. Ich versuche dann nicht ewig nachzuhaken, sondern das Thema zu wechseln oder zumindest einen anderen Ansatzpunkt der Frage zu finden. Also nicht nochmal Frage stellen, sondern versuchen, das über eine andere Perspektive hinzubekommen.
Was machst du denn, wenn jemand sehr emotional wird, wütend, traurig?
Mich erstmal freuen, weil Emotionen sind ja super. Also man will ja Emotionen provozieren, herauslocken. Meistens ist es ja gut. Also wenn Menschen sich empören, musst du ein bisschen aufpassen, weil wenn Menschen sich so eingeübt empören. Also wenn jetzt nochmal beispielsweise Sven Regner, wenn der jetzt anfängt, im Interview zu schimpfen über politische Lieder, weil er mag es nicht, wenn Politik und Musik verbunden werden, da hat man schon sehr oft gehört und dann ist das so ein bisschen so ein Refrain,
eine Masche, Song,
den man schon kennt. Eine Masche ist ja eine Masche. Masche wäre jetzt zu negativ, aber das ist halt sein Thema. Dann ist die Empörung schon eingeübt, so ein bisschen. Ne? Und dann ist es natürlich nicht mehr so spannend, wenn sich jemand frisch über was empört.
Hast du eigentlich schon mal das Gefühl gehabt im Gespräch, oh, jetzt muss ich mein Gegenüber fast schon vor sich selbst schützen, weil der oder die sich ein bisschen um Kopf und Kragen redet Oder wo du sogar dann in der Textfassung gesagt hast, boah, nee, das ist jetzt zu strange, was der oder die da von sich gibt. Das schreiben wir nicht rein.
Also es gibt ein Beispiel, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber weil es eben gerade nicht so fair wäre, aber ein Beispiel von einem hochdekorierten Musiker, der mal versucht, so die Musikgeschichte so zu beschreiben, dass sie männlicher und weißer ist, als sie es eigentlich ist. Das macht er, glaube ich, gar nicht mit böser Absicht, sondern aus einem Erfahrungsraum heraus. Da mal mit ihm ein Gespräch nur über das Thema zu machen, finde ich total super. Das kann man gerne mal tun. Aber wenn er das halt in einem anderen Themenbereich dann so immer mal so ein bisschen reinbringt, so ganz kurz mal, finde ich es halt klüger, es dann rauszunehmen und zu sagen, okay, irgendwann reden wir mal nur über das Thema. Ich finde es mal doof, wenn so Themen so ganz kurz angespielt werden, also kurz eine Rolle spielen und dann nicht nachhakt. Ich hatte mal ein Beispiel bei Galore, Thorsten Sträter, der berühmte Comedian aus dem Ruhrgebiet. Und der hat noch bevor dieses Thema überhaupt ganz groß wurde bei ihm, hat er im Galore-Interview zum ersten Mal erzählt, dass seine Mutter depressionserkrankt sei und er da wohl was mitbekommen habe. Und das hat er bei uns zum ersten Mal im Interview gesagt. Und der Kollege, ein sehr guter Interviewer in diesem Augenblick, aber nicht, scheinbar nicht ganz zuhören, hat diese Antwort sozusagen Punkt und dann nächste Frage gestellt. Dann hat man dieses Angebot, über dieses Thema zu sprechen, in diesem Text drin, aber von uns nicht angenommen. Und da haben wir es dann auch sogar ganz raus. Wir hatten nicht die Chance, das nochmal zu führen. Es war jetzt kurz vor Druck. Aber man kann dann nicht so einen Satz dann so stehen lassen und dann den Lesern sagen, oh, guck mal hier, das hat er auch gesagt, aber jetzt wird mir trotzdem lieber gefragt, wie es nächste Woche in Essen sein wird. Das geht dann nicht. Da haben wir das Thema ganz rausgenommen.
Manchmal mangelt es ja dann auch doch an Mut, weiter zu fragen, wenn man denkt, oh, jetzt so persönlich, jetzt wird es privat und dann mache ich da nicht weiter.
Genau, es mangelt an Mut vielleicht, also es mangelt auch, das kann sowas sein. Vielleicht aber auch, dass eben jetzt war schon gegen Ende auch, dass die Zeit schon fast um gewesen ist. Da hat der Motto, jetzt der nächste Interview rein, dass man denkt, ach, das ist dieses Thema noch aufmachen. Aber da muss man halt die Chance nutzen. Da kann keine Uhr und keine Müdigkeit beim Fragesteller oder irgendwas eine Rolle spielen, da muss man schon wirklich sagen, okay, halt, stopp. Also entweder jetzt noch oder wir machen das heute Abend am Telefon, aber irgendwas muss dann noch kommen. Ne? Und das muss man dann machen, weil da darf man auch nicht dann irgendwie aufgrund der Zeitbeschränkung oder aufgrund von einer gewissen Müdigkeit dann halt denken, so oder Mutlosigkeit dann denken, das Thema lasse ich jetzt dann irgendwie flöten. Das geht natürlich nicht.
Wenn ich heute etwas, was du über das Führen von Interviews weißt, das du vor 20 Jahren schon gerne gewusst hättest?
Ja, ich glaube, was Zoom uns ja lehrt, ist, dass Zoom-Interviews zu machen, ist ja durch Corona groß geworden. Ne? Also früher gab es ja im Prinzip nur die Interviewform persönlich, also face-to-face oder halt am Telefon. Und Zoom hat den Vorteil, dass es sehr eng getaktet ist. Du hast ja immer schon per Einstellung quasi schon eine halbe Stunde als das Hauptformat von Interviews, ne? 30 Minuten, das war es dann so. Und das klingt auch so wenig, aber ich finde, dass die halbe Stunde komplett ausreichen kann, um trotzdem wirklich ins Gespräch reinzukommen, intensiv zu werden und auch wirklich dann auch genug Material zu haben. Jetzt nicht für die 10-Seiten-Interview, aber schon für so ein 6-7-Seiten-Interview. Man halt keine Zeit verliert, wenn man wirklich auch konzentriert bei den Fragen dabei ist. Also da habe ich gelernt, dass so eine halbe Stunde Interviewzeit viel, viel besser ist als 20 Minuten, weil es ist dann zu kurz. Das sind die letzten Minuten sehr schnell entscheidend bei so einem Gespräch. Aber eine halbe Stunde reicht aus. Wir haben damals mal Bagalore-Interviews abgesagt, weil wir gesagt haben, hey, wir brauchen schon eine Stunde. Sonst lohnt sich das Ganze für uns nicht, weil wir es nicht vollkriegen. Und diese Absagen bereue ich schon, weil ich merke über diese Zoom-Erfahrung halt, dass eine halbe Stunde Interview dann zu einem Ergebnis führen, das auch auf langer Strecke lesenswert ist.
Was ist das Wichtigste, um ein gutes Interview zu führen?
Das erste ist mal auf jeden Fall nicht mehr mitzuschreiben. Es gibt immer noch viele junge Kolleginnen und Kollegen, die denken, es sei total super, dass man dann beim Interview führen dann mitschreibt und das Ganze nicht aufnehmen, weil das Aufnehmen immer noch irgendwie, das dauert dann zu lange, das abzuhören und ja, wollen die das auch nicht und meine Stimme hört sich so komisch an und irgendwie die Technik auch im Blick halten und dann schreiben die mit. Aber es ist natürlich ganz klar so, es ist ja, wenn wir nochmal doch mal bei diesem Koch-Kellner bleiben, also der Kellner, der die Augen verbunden hat, ist ja, sieht ja da nichts mehr. Also man kriegt halt nicht mit, wie der andere spricht. Also man schreibt mit, man hört zu, schreibt mit und muss die nächste Frage noch entwickeln. Das geht ja alles nicht zusammen. Das heißt, man verpasst auf jeden Fall was. Also auf jeden Fall das Ganze aufnehmen. Das ist, glaube ich, das A und O. Also die Technik nutzen, A. B ist, sich wirklich im Vorfeld zu überlegen, welche Themen man dezidiert nicht behandeln möchte. Also sie würde ich auch sagen, ich möchte mit dieser Person nicht noch kurz über Trump sprechen oder nicht noch kurz über Klimaschutz sprechen. Das kann man alles machen, aber in einem Interview gerne auch dieses Kill Your Darlings-Prinzip, was ja man immer im Text noch hat. Das ist ein Absatz, habe ich super formuliert, das ist ganz toll. Am Ende ist dann der oft, der rausfliegt. Auch dazu sagen, meine 3-4 total klugen Fragen zum Thema US-Außenpolitik, die passen jetzt nicht so gut rein, beim nächsten Mal dann vielleicht. Also auch da Themenbereich zuspitzen, fokussieren und im Interview halt sehr wohlwollend und freundlich auftreten. Denn es gibt ja auch dann durchaus Kolleginnen und Kollegen, die sehr schüchtern sind, unauthentisch wirken, die im normalen Umgang total nett sind, aber dann da plötzlich so eine komische andere Rolle spielen. man selbst zu sein auf eine möglichst gute Art und Weise. Das, glaube ich, ist ein Tipp, den man immer geben kann, aber auch bei Interviews.
Auf eine möglichst gute Art und Weise man selbst sein, gar nicht so einfach, das hinzukriegen. Wer das sehr gut konnte, und den erwähnt André auch als eins seiner Vorbilder, das war in der Tat Dieter Kürten. Dieter Kürten hat 30 Jahre lang das aktuelle Sportstudio moderiert. Und das hat er auf eine sehr freundliche, interessierte, neugierige, auch sehr elegante Art und Weise getan. Ich verlinke eine Episode in Shownotes, da könnt ihr mal reingucken, wie Dieter Kürten auch mit Unvorhergesehenem umgegangen ist. Das konnte der. Außerdem verlinke ich in den Shownotes das Interview, das André seinerzeit mit Tom Waits geführt hat. Danke dafür an Hanna Heubel, Chefredakteurin von Galore, die es extra für diese Episode von Talk Talk freigeschaltet hat. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Musik